Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Heute eine Folge, auf die ich mich schon seit mehreren Tagen sehr freue. Denn meinen heutigen Gast, den habe ich, würde ich sagen, in den letzten Monaten und Jahren wahrscheinlich öfter gehört mit seiner Stimme als einige enge Freunde. Denn er hat mit seinem Partner zusammen den Checkout-Podcast, den viele von euch mit Sicherheit auch verfolgen werden, so wie ich. Aber damit nicht genug, er ist auch Unternehmer, denn er hat mit MyDartCoach, würde ich sagen, die umfangreichste Trainings-App für Dart auf den Markt gebracht und sehr erfolgreich auch vermarktet im Nachhinein. Und jetzt neuerdings auch mit Big Fish auch noch im Kleidungssegment, Trikots und alles, was ja, der Vereinsbedarf dahingehend braucht, auch am Start. Und darüber hinaus auch noch Vorsitzender vom imaginären Andrew Gilding Fanclub. Und neben mir, würde ich sagen, vermutlich der größte Stromberg-Fan in Deutschland. Und ja, er war heute schon Tennis spielen, aber ich hoffe, um mal direkt im Stromberg-Slang zu bleiben, er ist heute trotzdem nicht die Krone der Erschöpfung, sondern fit. Hallo, Micha Wattenberg.
Ja, hi, ich grüße dich. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier im Podcast zu Gast sein darf. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für ja wirklich diese Ehrung dieser Vorrede, für die Lorbeeren, die du hier verteilt hast. Also da sind ein paar nette Worte auf jeden Fall gefallen. Der Andrew Gilding Fanclub hat mich sehr gefreut. Größter Stromberg-Fan Deutschlands neben dir. Ich nehme das gerne an, muss aber natürlich auch darauf verweisen, dass mein Podcast-Partner bei Checkout, Kevin Schulte, mindestens ein genauso großer Stromberg-Fan ist wie ich.
Ja, den wollen wir nicht vergessen, natürlich. Liebe Grüße auch an den Kevin. Ich höre euren Podcast jetzt, glaube ich, seit knapp 2 Jahren so. Ihr wart doch die ersten, wo ich selber so in diese, naja, ich sag mal, Nerd-Thematik des Darts eingestiegen bin. Also gerade was so Next Gen und die ganzen Qualifier für die European Tour und diese ganzen Turniere angeht. Da bin ich quasi über euch erstmal so richtig reingekommen, dass ich selber einen Überblick bekomme. Weil das ist ja im Dartsport alles relativ ja, unübersichtlich noch gestaltet, so wenn man von außen drauf guckt. Lass uns vielleicht heute mal nicht so viel über die Profis sprechen. Dafür habt ihr ja euren Podcast, da habt ihr die beste Expertise drin, sondern so ein bisschen über deinen persönlichen Werdegang und dein ja, Dart-Leben sozusagen, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Und damit würde ich vielleicht auch mal starten. Für die Leute, die auch dich jetzt vielleicht persönlich noch nicht so intensiv kennen, wie ich jetzt durch den Podcast. Wie hat denn bei dir alles angefangen mit dem Thema Dart? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du selber dich mal ans Board gestellt hast und ja, deine Liebe dafür entdeckt hast?
Ja, das ist eine sehr gute Einstiegsfrage, eine sehr gute Thematik. Also ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange in der Dart-Bubble vertreten. Jetzt, ich meine, sowohl auch präsent als auch selbst schon dem Dartsport zugewandt. Das ging bei mir los, so ungefähr vor 7 Jahren ziemlich genau. Also das war Sommer 2018, da war ich gerade so, ja, noch in der Schulzeit, in der Oberstufenzeit und da habe ich mit einem Kumpel gemeinsam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr für was oder warum auch immer, haben wir irgendein Referat machen müssen und er hatte bei sich im Keller eine elektronische Dartscheibe hängen und wie es dann irgendwann so war, wurde dann die Thematik des Referats ein bisschen nebensächlich, ein bisschen langweilig und dann, keine Ahnung, meinte er, sollen wir nicht einfach mal hier ein paar Darts schmeißen und so weiter und so fort. Und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben irgendwie mit Berührung, in Berührung mit dem Dartsport kam. Vorher habe ich auch noch keinen Pfeil in der Hand gehabt, noch gar keine Berührungspunkte gehabt. Und da haben wir mal ein bisschen Dart gespielt und letztendlich haben wir dann eigentlich auch viel mehr Dart gespielt, als dass wir irgendwas für die Schule gemacht haben. Und da hat es mich dann nicht losgelassen, dort Dart zu spielen. Also ich kam tatsächlich nicht darüber, irgendwie die WM mal gesehen oder sowas, sondern erstmal über, ja, selber gespielt und dann weiß ich noch irgendwann, weiß ich, ein paar Tage später, nachdem ich meinen Eltern davon erzählt hatte, hier, kann man mal Dart gespielt, fand ich ganz nice, meinte dann mein Vater, ja, ich habe hier irgendwie eine Dartscheibe gesehen, die haben sie hier im Aldi im Angebot oder irgendwie sowas, soll ich die einfach mal mitbringen, war dann auch wirklich das Rudimentärste, was es so gibt an Dartscheiben, hat er dann mal mitgebracht und habe ich mich sehr drüber gefreut, habe ich dann ein halbes Jahr lang sehr aktiv selber drauf gespielt, bevor ich dann irgendwann da hingekommen bin, dass ich dachte, Mensch, es muss doch auch Leute geben, die das vielleicht noch ein bisschen besser betreiben als ich hier in meinem Kellerraum. Und Ja, so bin ich dann auch mal so ein bisschen dahin gekommen, dass ich mal die WM ein bisschen verfolgt habe und so weiter und so fort. Ich erinnere mich, so ziemlich das erste, was ich geschaut habe, war ein halbes Jahr später die WM 2019, also Ende 2018. Und dann war es auch irgendwann um mich geschehen. Also dann hatte mich Darts komplett in seinen Bann gezogen.
Ist ja relativ klassisch, würde ich sagen. Also kann ich einiges auf jeden Fall auf mich selbst auch beziehen. Gerade dieses auf einer E-Dartscheibe irgendwo erstmal anfangen. Und bei uns war es dann auch so, ich habe mit meinem Papa damals angefangen, als ich noch zu Hause gewohnt habe in der Schulzeit. Und als dann die ersten 20 Spitzen innerhalb von 3 Wochen abgebrochen sind bei der E-Dartscheibe, haben wir dann auch umgeschwenkt auf so ein klassisches Billigmodell, wo dann auch die Drähte ja immer noch so sind, dass da auch jeder dritte Pfeil zurückkommt. Bei
So war es
ihm.
hier auch, ja, genau.
Genau, da musst du einen guten Bodenbelag haben, auf jeden Fall, wenn du auf diese Scheiben spielst. Dann erzähl mal gerne, wie dann weiterging, weil du hast ja, ich habe es schon angesprochen, mit My Dart Coach auch relativ früh dann für diesen ganzen Dart-Bereich, würde ich sagen, fast noch so ein bisschen vor dem jetzigen Hype schon noch unternehmerisch angefangen, da Sachen zu verwirklichen. Wie ging es dann weiter dahingehend, dass dann auch die Unternehmensgründung und Co. kam?
Genau, da springen wir jetzt so ungefähr 1,5 Jahre weiter. Da sind wir so ziemlich genau beim Beginn 2020 angelangt und da ging dann auch gerade so Richtung Februar, März dann irgendwann die ganze Corona-Pandemie los. Man war zu Hause und so weiter und das war die Zeit, wo ich dann auch gerade quasi in meinen Abi-Vorbereitungen war, wo ich 2020 mein Abi gemacht habe mit dem Schwerpunkt Mathematik und Informatik. Erzähle ich jetzt nicht einfach nur so, der Informatikaspekt ist relevant, komme ich jetzt gleich zu. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon 1,5 Jahre zu Hause so ein bisschen Dart gespielt, mehr schlecht als recht, einfach so ein bisschen im Keller und so weiter, mich dann ein bisschen mehr dafür interessiert und war dann natürlich auch selber an dem Punkt, dass ich dachte, Mensch, ich bin jetzt blutiger Anfänger, ich habe jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, den einen Freund, den Vater oder sowas, der jetzt schon seit 20 Jahren hier in der Dartszene aktiv ist und der mich da komplett an die Hand nimmt. Und ich dachte, warum gibt es denn eigentlich, so meine Wahrnehmung damals, keine App, mit der ich jetzt als Anfänger richtig trainieren kann, die mich komplett an die Hand nimmt, die mir nochmal die Basics erklärt, die mir sagt, wie ich trainieren kann, was wichtig ist. Es gab viele Apps, die ich gesehen habe, wo du 3, 4, 5 Spiele drin hattest, wo du ganz normal eine Runde X01 spielen konntest und hast du da ein paar Lecks gegen den Bot gespielt und so weiter. Aber wir wissen alle, also ich sag mal, sportbegeisterte Menschen, die so ein bisschen ambitionierter sind, ein bisschen ehrgeiziger in der Sportart, die wollen sich auch verbessern und nicht einfach nur spielen. Und ich war halt komplett ratlos erstmal noch und dachte, wie kann man sich denn verbessern und warum gibt es da keine Möglichkeit, irgendwie eine App und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich schon diesen Informatikzugang hatte, auch über das Abitur 3 Jahre lang, habe ich mich dann mal mit der ganzen Thematik erst einmal fachlich, darttechnisch beschäftigt, habe mir alle möglichen Forenbeiträge durchgelesen, habe mir YouTube-Videos angeschaut, habe Leute kontaktiert, mit denen gesprochen und so weiter, wie sieht das hier aus und so und habe mich dann irgendwann hingesetzt, weil ich ja in der Corona-Zeit zum einen ein bisschen Zeit hatte, wir mussten sowieso alle zu Hause bleiben und zum anderen auch jetzt nicht das gesteigertste Interesse hatte, da den ganzen Tag für die Abiturprüfung zu lernen, um das mal milde auszudrücken. Und so kam das eine dann zum anderen und habe mich dann erstmal so ein bisschen rein hobbymäßig hingesetzt und habe diese App quasi entwickelt, damit so ein bisschen angefangen, mir dann nochmal, wie gesagt, viele Sachen dafür angeeignet. Das ist jetzt sehr runtergebrochen und dann so ein gutes halbes Jahr an dieser App einfach mal zum Spaß noch im Verborgenen rumgetippert, bis dann irgendwann wirklich was daraus geworden ist, was so ein bisschen Hand und Fuß hatte und wo ich dachte, Mensch, also vielleicht ist das doch ein bisschen mehr als nur so ein reines Hobbyprojekt, was du hier jetzt gemacht hast. Und dann ja, hat man mal mit Leuten, mit ein paar Unternehmen aus der Dartszene gesprochen, die einfach mal kontaktiert und gesagt, hey, ich habe hier eine App entwickelt, wie schaut's aus? Wollt ihr euch die mal anschauen? Kann man da irgendwie was mitmachen? Sowas in die Richtung. Und so kam dann quasi dieser Punkt auch irgendwann hin zu der Unternehmensgründung. Die war dann quasi nochmal ein halbes Jahr später. Da sprechen wir so vom August 2020, also ziemlich genau 2 Jahre, nachdem ich in die Dartszene gekommen bin. Und da hat man dann einfach gemerkt und haben einem anderen auch gesagt, Mensch, also ich sag mal, diese App, was du hier vielleicht auch vorhast, was man hier jetzt einfach mal auf den Markt werfen möchte, das ist zu gut, das ist zu groß, um das einfach nur so hobbymäßig zu machen. Eigentlich ist der nächste formelle Schritt, Unternehmensgründung hört sich jetzt so krass an, aber ist der nächste formelle Schritt halt hier in unserem bürokratischen Deutschland, die ja auch ein bisschen agiert wie die Kapitol, ne? Dann ist der nächste Schritt, dass man hier jetzt ja formell bürokratischen Unternehmen gründet, wenn man das hier mal im Play Store und App Store veröffentlichen möchte und vielleicht auch ja, an den einen oder anderen Nutzer vertreiben möchte.
Auf jeden Fall großen Respekt, das alles so weit durchgezogen zu haben. Ich habe ja selber auch schon einige selbstständige Projekte realisiert und auch mehrere Bücher geschrieben und so. Also ich weiß auch in etwa einzuschätzen, was da alles so dran hängt und wie viel, ja, persönliche Gedanken da auch eine Rolle spielen, wie viel Risikobewusstsein und Co. Und das ist ja in Deutschland auch absolut nichts Alltägliches, dass junge Menschen noch irgendwie diesen Weg gehen, jetzt direkt zu sagen, wir machen was selber. Von daher, ja, großen Respekt und cool, dass du das auch durchgezogen hast dann und dich von diesem ganzen, ich sage mal, Wahnsinn in Deutschland dahingehend nicht hast abhalten lassen. Weil auch das kenne ich natürlich, dass man, ich sage es mal plakativ, für jeden, der irgendwie was anpacken will, drei Leute hat, die dafür bezahlt werden, ihm Steine in den Weg zu legen. Und dementsprechend, ja, großer Weg. Und ihr macht ja nicht nur die App. Ich werde übrigens auch mal unten natürlich wieder in den Shownotes und in der Beschreibung bei YouTube die Links reinpacken, dass ihr euch auch die App runterladen könnt, wer es noch nicht auf dem Handy hat. Und ihr macht, wie gesagt, nicht nur die App, sondern ihr habt mittlerweile auch Managementbereich, der recht groß geworden ist. Unter anderem den Tourcardholder Maxi Scherwinski mit am Start. Und ihr macht auch Turniere große. Da sind wir bei einem Stichwort, was ich vielleicht auch noch mal kurz ansprechen möchte an der Stelle. Denn wir produzieren immer ein bisschen vor, das wisst ihr als Zuhörer. Wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, dann ist es nur noch wenige Tage hin bis zu einem, ich würde sagen, vielleicht dem größten Turnier in Deutschland dieses Jahr von der Teilnehmeranzahl. Aber erzählt vielleicht gerne mal selbst über eure, ja, euer Glanzstück, was das Turnier der Mai Dart Coach Championship angeht.
Ja, also die My Dart Court Championship 2025 kann man so sagen, ist das größte Dart-Turnier auf deutschem Boden in diesem Jahr. Natürlich könnte man da jetzt auch noch mal ein bisschen nerdiger reingehen. Es gibt Dart-Events, auch große E-Dart-Turniere, die an mehreren Tagen mit mehreren Disziplinen, ja, ich sag mal, verschiedene Spiele, verschiedene Turniere, Herren, Damen und sowas getrennt und so weiter stattfinden, die dann noch mehr Leute vor Ort haben an dem Tag. Aber wir richten am 16. August mit der MyDartCourt Championship ein Turnier aus, was geöffnet ist für 640 Spieler, die um 10.000 Euro Preisgeld spielen werden. Für den Sieger stehen 2.500 € auf der Agenda und das wird ein richtig, richtig großer Turniertag. Das ist in diesem Jahr die vierte Auflage von der My Dart Coach Championship. Wir werden das auch wieder so professionell wie möglich aufziehen mit dem Livestream, mit, ja, ich sag mal, einem ganzen Rahmenprogramm und so weiter. Und Rahmenprogramm ist auch das richtige Stichwort. Also, um da vielleicht nochmal so einen ja, Umfang von mitzusehen. Wir rechnen halt insgesamt an dem Tag jetzt mit Begleitpersonen, mit Personal vor Ort und so weiter, mit 1.000 Leuten. Und 1.000 Leute sind dann auch, ich sag mal, für so einen Tag ja wirklich so ein bisschen die magische Grenze, die es zu überschreiten gilt, wenn man dann auch von einem richtigen Großevent sprechen möchte.
Ja, absoluter Wahnsinn. Auch alleine, dass es so extrem angenommen wird, da sehen wir auch, wo der Dartsport mittlerweile in Deutschland ist. Ihr wart ja auch innerhalb kürzester Zeit voll mit den Anmeldungen.
Ja, keine 92 Stunden waren das und die Veröffentlichung war 5 Monate im Voraus. Also, das war für uns auch noch mal so ein kleiner Ritterschlag, muss man sagen.
Ja, also absolut. Bei 640 Spielern ist das natürlich eine Riesenleistung. Zeigt auch, dass man diese großen Turniere immer mehr vollkriegen wird und dass da vielleicht auch, ja, links und rechts in Deutschland weitere Alternativen so oder so entstehen, wo dann auch der Preis ja jetzt, so wie bei euch jetzt, in Höhen geht, wo natürlich auch die wirklich sehr guten Spieler dann Ambitionen haben. Ich habe mir gestern nochmal die Entries-Liste angeguckt, also die Spieler, die gemeldet sind. Ich selber wollte auch hinfahren, bin aber leider im Urlaub an dem Wochenende. Deshalb wird es bei mir erst nächstes Jahr dann was werden. Aber ich kenne sehr viele Leute, die dabei sind und auch von den Zuhörern sind viele bei, haben sie mir geschrieben, als wir das Thema schon mal hatten im Podcast hier. Und auch auf der Entries-Liste, also da sind ja alle, die Rang und Namen haben, gefühlt dabei. Mehrere Tourcard-Holder, soweit ich gesehen habe. Auch mehrere Leute, die ihr als Zuhörer aus dem Podcast hier schon kennt, unter anderem Marvin Koch, Jan Schmidt, Ja, viele, viele Namen. Also es wird, glaube ich, ein buntes Festival des Darts bei euch da.
Zwei Tourkarteninhaber, um genau zu sein, mit Gurke, mit Max Czerwinski und mit Leon Weber, der ja auch eine Zeit lang bei uns im Management war. Und da ist vielleicht die Besonderheit, muss man auch noch dazu sagen, unser Turnier ist eigentlich nicht geöffnet für Tourkarteninhaber. Dadurch, dass die PDC ja mit allen ihren Spielern, also von der PDC und PDPA aus, einen Tourkarteninhaber-Vertrag hat, den die Spieler unterschreiben müssen, wo ausgeschlossen ist per se eigentlich, dass Spieler irgendwo anders im Live-Bewegtbild zu sehen sind als bei der PDC, außer man kriegt eine Sondergenehmigung dafür und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich relativ selten der Fall. Also das kannst du an einer Hand abzählen, wo Spieler irgendwie im TV oder im Stream zu sehen sind und irgendwie aktiv an einem Turnier teilnehmen oder irgendwelche Matches bestreiten oder sowas, die halt eine PDC-Tourkarte haben. Also da kannst du die Promi-Darts-WM aufzählen und dann bist du auch relativ schnell schon damit fertig. Und bei uns ist es eben so, wir haben gesagt, dadurch, dass wir eben den Livestream auch professionell aufziehen, ist es uns wichtiger, dass wir den Livestream und die Berichterstattung des Turniers voranstellen, als noch ein paar Tourkarteninhaber mit dabei zu haben. Und was wir halt vermeiden wollten, ist, dass ein Tourkarteninhaber dann am Ende bis ins Finale kommt und wir können das Finale nicht streamen, können das nicht zeigen, weil wir es eben nicht dürfen. Und für Max und für Leon haben wir tatsächlich von der PDC, von Alan Warner Little, eine Ausnahmegenehmigung bekommen, eine Sondergenehmigung, dass die eben bei dem Turnier spielen dürfen und dort auch im Bewegtbild zu sehen sein dürfen. Was schon Ich weiß nicht ganz, warum das geklappt hat, aber was schon auch ja wirklich eine kleine Besonderheit war und was uns im Orga-Team wirklich sehr gefreut hat.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Diese Regelung hatte ich auch schon mal im Podcast vor kurzem thematisiert. Ich sehe die sehr kritisch, muss ich sagen, aus sozusagen außenstehender Position, auch wenn ich mich selber jetzt als Spieler dadurch natürlich nicht mehr so vermarkten kann, wie ich es vielleicht machen wollen würde, weil ich natürlich ja so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen verglichen mit einer Leibeigenschaft damals im Mittelalter. Es ist ja so ein bisschen tatsächlich so, wenn du selber nicht mal mehr Streams und Co. koordinieren kannst über dein eigenes Bild, sondern die PDC daran die Rechte hält und du immer nachfragen musst, ist natürlich schon ein harter Einschnitt in die eigenen sozusagen Vermarktungsrechte. Aber gut, muss jeder selbst auch dann da gucken, wo die Zukunft hingeht. Ihr seid natürlich dran gebunden, aber ja, kann man glaube ich immer mal wieder, zumindest aus meiner Position, kritisieren von außen diese Regelung. Aber lass uns mal gerne in dieses Thema Management direkt einmal einsteigen. Was würdest du sagen, ist mit der Erfahrung, die du jetzt hast, so der schwierigste Faktor bei diesem ganzen Thema Management? Also, was ist so die größte Schwierigkeit, die dabei auftritt?
Meinst du jetzt im täglichen Geschäft mit den Spielern gemeinsam aus unserer Perspektive oder in der Management-Thematik aus Spielersicht oder wie in welche Richtung darf ich die Frage
Genau,
verstehen?
in dem Miteinander sozusagen, welche konkreten Sachen dann zu klären sind, beziehungsweise welche Sachen auch den Spielern Kopfschmerzen machen, wenn sie auf die Tour kommen.
Also, ich sag mal, was den meisten Spielern große Kopfschmerzen macht, das sind drei Sachen. Das erste ist zum einen die Finanzierung der ganzen Tour, weil die Tour ist teuer, egal ob du jetzt ohne Tourkarte unterwegs bist und ich sag mal für Challenge Tour, Development Tour, was auch immer, immer wieder nach England fliegst, ob es dann nach Hildesheim geht zu Host Nation Qualifiern, ob du die Next Gen spielst und so weiter. Oder ob du eine Tourkarte hast und dann natürlich noch wesentlich frequentierter rüber musst auf die Insel, nach Rosmalen musst und so weiter und so fort. Und das zum einen macht einem Kopfschmerzen, weil du musst eben erst einmal die Reisen bezahlen, du musst die Hotels bezahlen und so weiter und so fort. Das sind schon enorme Kosten, die da auch auf einen neuen Tourkarteninhaber zum Beispiel zukommen, der eben noch nicht diese Sicherheit hat, wie er alles decken wird, weil du eben noch nicht weißt, wie er performst. Dann zweite Sache, auch damit verbunden, ähnliche Kategorie, aber keine finanzielle Sorge. Das ist der ganze Orga und der ganze Vermarktungskram, sage ich jetzt mal. Also die ganze Reisen zu buchen, die ganzen Sachen zu koordinieren, was dann auch, ich sag mal, wenn der Spieler etwas bekannter wird, anfällt mit Öffentlichkeitsarbeit, damit meine ich Presse und ja, ich sag mal, Sponsorengespräche, weitere potente Sponsoren finden, den Spieler vermarkten, erst einmal, ich sag mal, dann auch einen Hersteller finden für Darts, Spielermaterial und so weiter und so fort. Und dann die dritte Sache geht auch in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, das ist Social Media. Also ganz offen gesprochen haben halt, glaube ich, auch viele Dartspieler, die kein Management Management haben irgendwie echt ein bisschen ein Problem damit, sich selber vernünftig zu vermarkten auf Social Media, sodass das auf der einen Seite nicht albern ist, aber auf der anderen Seite auch genügend Seriosität und Inhalt bietet, aber auch genügend Attraktivität, um dann wieder Sponsoren zu finden. Und genau, ich sag mal, bei diesen drei Punkten greift halt dann ein Management ein und kann dem Spieler eben helfen, in einem gemeinsamen Prozess in diesen drei Bereichen besser und professioneller aufgestellt zu sein.
Ihr macht dann quasi das Komplettpaket immer, dass der Spieler sich auf den Sport tatsächlich konzentrieren kann. Bei dem Thema Finanzieren der Tour, ihr habt ja auch in eurem Podcast neulich die Preisgelderhöhung sehr umfassend nochmal behandelt. All diese Thema, die erste Einstiegshürde oder quasi die Preisgelder der ersten Runden, was sich da eventuell verändern müsste oder wo noch Potenzial ist. Wie siehst du die Idee, dass man, wenn man die Tourcard gewinnt, direkt eine Festsumme durch quasi den Tourcard-Gewinn bekommt, womit man das erste Jahr gestalten kann, ein Stück weit? Dass man beispielsweise sagen würde, wer die Tourcard gewinnt, kriegt 15.000 Euro oder so.
Ich würde es nicht mit einer Fixsumme so komplett verbuchen und zu sagen, das und das wird jetzt quasi auf jeden Fall gezahlt. Ich würde es auf jeden Fall koppeln an Turnierteilnahmen und ich meine, da bin ich auch bei uns bei Checkout auch schon seit einiger Zeit Verfechter von. Ich würde halt ein Preisgeld für die First Round Losers einführen bei allen Turnieren. Also ich meine, bei der European Tour haben wir das. Wer in der ersten Runde verliert, der geht trotzdem nicht mit leeren Taschen nach Hause. Warum nicht auch bei den Players Championship Turnieren. Und wenn es zumindest nur ein bisschen was ist, um da eben die Kosten zu decken, damit man eben auch dahin kommt, dass man nicht nur, ich sag mal, 64 Vollprofis hat und die 64 aus der Weltrangliste bei den Positionen 65 bis 128, die eben ein Management haben, sondern dass man 128 Vollprofis auf der Tour hat. Und wenn man das haben möchte, was langfristig dem Sport definitiv helfen wird und den Sport nochmal besser machen wird, auch in der Breite, dann sollte man so einen Schritt hier ergreifen. Weil ich sag mal so, dann brauchst du auch als Spieler gar nicht mehr so sehr ein Management, um das Ganze erst einmal zu finanzieren, weil darum geht es zum Beispiel bei den Topstars, wenn wir jetzt in die Top 16, in die Top 10 der Welt schauen, geht es darum auch schon lange nicht mehr quasi, um die Tour spielen zu können, weil da fließt mittlerweile genügend Geld in dem Sport. Da geht es dann eben viel mehr um Organisation, Planung, Vermarktung und so weiter und so fort. Und wenn man dahin kommen könnte für alle 128 Spieler auf der Tour, das würde ich sofort unterschreiben und wäre in meinen Augen auch wesentlich sinniger, als dem Weltmeister jetzt outgebalancete 1 Million Pfund zu geben.
Ja, da sind wir uns aus Fansicht wahrscheinlich alle einig. Darüber wurde ja auch schon viel gesprochen, auch warum man das macht, aus dem Marketing-Sicht der PDC, sage ich mal, alles nachvollziehbar, aber ja, dem Sport vielleicht nicht so zuträglich. Ich glaube auch, dass diese Antrittsprämie, von der du sprichst, dass das durchaus auch den psychischen Faktor sozusagen doll triggern würde und dadurch die Tour besser machen, dass die neuen Tourcard-Holder einfach nicht direkt immer diesen Druck haben, wenn sie irgendwo nach England fliegen. Wenn ich jetzt rausfliege, ist es ein Minusgeschäft das Wochenende quasi. Also auch wenn man sich da mal in die Spielersicht quasi versucht hineinzuversetzen, da ist ja mit befreitem Offspielen oder so von der ersten Minute an, wenn man die Tourcard hat, ja nichts mehr möglich, weil von Anfang an dieser Druck im Nacken ist, wenn ich jetzt nicht wenigstens ein, zwei Runden weiterkommen am Wochenende, dann werde ich in einem Jahr wahrscheinlich finanziell schon nicht mehr die Tour richtig spielen können. Also das ist schon ein extremer Druck, der eigentlich direkt beginnt, sobald du die Tourcard gewonnen hast, was irgendwie aus meiner Sicht so ein bisschen schade ist, weil der eigentlich eher so eine positive Welle auslösen sollte.
Ja, es wird definitiv dem Niveau des Sports zugutekommen. Also da muss man sich nichts vormachen, weil wenn du dir eben diese Sorgen nicht machen musst, dann kannst du befreiter aufspielen und dann kannst du auch viel mehr auf die Tour committen, weil es gibt immer noch genügend Spieler, ich sag mal gerade weiter hinten in der Weltrangliste, die diese Doppelbelastung fahren und nebenher noch einen Beruf haben, den sie voll ausführen. Ich meine, das ist bei den deutschen Tourkarteninhaber, die neu auf die Tour gekommen sind, bei den meisten auch nicht anders. Das ist bei vielen anderen auch, die, ich sag mal, noch in England wohnen, auch wenn die dann vielleicht gar nicht so den ganz großen Reisestress haben, wie das Leute vom Festland Europa haben, ist das bei denen auch noch so. Und langfristig wäre das definitiv für die Tour besser. Also Ja, das ist halt dann die Sache, die man eigentlich mal diskutieren müsste. Und das wäre dann jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuelles Thema, um da, ohne da jetzt nochmal zu sehr reinzunörden, aber das wäre dann eigentlich auch mal genau die Aufgabe, wo die PDPA sowas vielleicht auch mal vehement in den Raum werfen könnte.
Ja, diese ganze Thematik der PDPA und der Stellenbeschaffungsmaßnahmen, die dort, sag ich mal, rigoros betrieben werden, die ich auch, sag ich mal, an sich sympathisch ein Stück weit finde, dass man da so ein bisschen auf seine Schäfchen aufpasst. Aber ich glaube, keiner kann von außen, der jetzt objektiv drauf guckt, sagen, dass da irgendwie eine sinnhafte Verteilung stattfinden würde. Aber ja, da macht die PDC dann auch wieder wie Pastor Assmann.
Ja, der macht's wie Pfarrer Nolte, ne?
Genau, und der macht's, wie er wollte. Für alle, die Stromberg nicht kennen, aber Schande über euch an der Stelle. Ja, da werden wir alle miterleben, was die PDC sich da langfristig ausdenkt und auch gerade was PDPA angeht, der Druck aus den eigenen Reihen, wie von Joe Cullen und Co. jetzt vielleicht dann irgendwann groß genug wird, um was zu verändern. Lass uns an der Stelle mal vom Profibereich ein Stück weit wieder wegkommen und hin zu deinem eigenen Spiel mal, denn du hast auch bei der Next Gen schon teilgenommen. Du hast doch, glaube ich, deine rigorosen 2 € schon eingefahren für die 180, die du geworfen hast. Wie
Nee,
sieht denn dein.
121 Punkte gegen Marcel Gerdon. Es war keine 180.
Ah, okay, sogar mit High Finish.
Ja.
Wie sieht es denn bei dir aus mit deinem persönlichen Spielstand? Wie viel spielst du und wie ist aktuell so das Niveau?
Also aktuell fragst du mich wirklich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Du hast es ganz vorhin schon mal so ein bisschen kurz zwischen den Zeilen angedeutet. Ich mache noch wesentlich mehr Sport als nur Dart zu spielen und ich habe jetzt seit ja, einigen Monaten so ein bisschen mit so einem leichten Tennisellenbogen, Tennisarm zu kämpfen, der immer mal wieder bei Belastung auftritt und so weiter. Und ich bin jetzt aktuell eigentlich ganz froh, gerade jetzt auch in der Sommerzeit, dass ich ja, dass ich Tennis spielen kann und dass ich Beachvolleyball spielen kann, wenn ich das so ein bisschen reguliert angehe und immer wieder genügend Tage habe, an denen ich den Arm nicht belaste. Und die Nichtbelastung beinhaltet leider auch, dass ich sehr vermindert aktuell selber nur Dart spielen kann, weil das eben eine sehr repetitive Bewegung für den Ellenbogen ist. Das heißt, ich spiele immer mal nur so gelegentlich aktuell, spiele auch in diesem Jahr leider keine Next Gen oder ähnliches. Das war im letzten Jahr der Fall. Ich spiele auch immer noch gerne. Ich sag mal, bei meinem Verein, wo ich jetzt aktuell spiele, beim ersten DCOA Laufen, wenn ich mal da bin, den ein oder anderen Spieltag mit. Ich ja, spiele auch gerne mal das ein oder andere freie Turnier, wenn es sich anbietet, aber aktuell alles eher auf einem relativ geringen Maß, muss ich sagen. Genau, und niveautechnisch, ja, dadurch, dass ich nicht so viel spiele, ist die Spanne auch relativ weit. Ich würde mal sagen, ja, wenn ich mich jetzt irgendwo ans Board stelle, also zwischen, ja, was sage ich jetzt, 60 und 75, meistens so, ich sag mal Ende 60 rum, ist ja alles drin. Es kann auch mal besser sein, es gibt auch mal immer wieder lichte Momente, mit dafür aber auch ja mal Momente, wo man sich eher denkt, was macht man hier eigentlich gerade?
Ja, die kennen wir, glaube ich, alle vom Board, aber ich würde sagen, so alles 65 plus, beziehungsweise auch generell so, wenn man schon die 60 stabil hat, ist für viele Zuhörer auch schon was, wo sie erstmal hinkommen möchten. Also da muss man sich auf jeden Fall nicht mit verstecken mit dem Spiel. Da gehört man ja trotzdem schon zu den oberen 10%, würde ich sagen, deutschlandweit. Aber die Tourcard selber wird dann wahrscheinlich erstmal nicht angegriffen.
Ja, maximal, wenn es dann irgendwann die Wattenberg Wildcard gibt. Aber vorher, ich sag mal, nee. Also Tourkarte, ich hab auch keine ernsthaft profimäßigen oder auch semi-profimäßigen Ambitionen, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht, also ich meine, es gibt natürlich auch Phasen, wo ich immer wieder wesentlich mehr spiele. Vielleicht packt es mich irgendwann nochmal und ich habe auch dann nochmal einen Leistungsschub, was auch immer, und ich sage, komm, ich spiele zumindest mal ein bisschen mehr Next Gen, keine Ahnung, vielleicht geht es irgendwann mal zu den Host Nation Qualifiern oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ja, das sind von mir aus jetzt auch keine Ambition oder Bestrebung in die Richtung da. Ich habe den ganzen Tag schon so viel mit da zu tun in jeglicher Hinsicht, was wir hier auch schon ein bisschen ausgeführt haben, dass dann auch häufig gar nicht mehr die Zeit oder die Lust da ist, nach so einem langen Tag sich jetzt selber immer auch noch ans Board zu stellen und dann jetzt nochmal richtig drauf zu committen und hier irgendwie anzugreifen für was auch immer. Also mehr wirklich so Hobby, Spaß, unterhaltungsmäßig das Spiel selber.
Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den viele kennen, die irgendwie im Dart-Bereich arbeiten. Ich hatte ja auch eine Folge gemacht vor einigen Wochen mit dem Gründer von MyDartFile. Und der hat das ähnlich erzählt. Der hat auch gesagt, so, wenn er da 8 Stunden am Tag nur mit Dart zu tun hat und mit den Barrels und Co., dann hat er auch nicht mehr die Riesenlust, sich danach dann noch irgendwo hinzustellen. Glaube ich, sehr nachvollziehbar. Lass uns mal zu einem Projekt, was auf jeden Fall, wie gesagt, dazugehört zu diesem Bereich der Dart-Interessen und vielleicht ja der, und da meine ich sehr positiv, nerdigste Podcast Deutschlands ist im Dart-Bereich, euer Checkout-Podcast. Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl gerne mal so ein bisschen, ja, wie habt ihr da mit Sport 1 damals zueinander gefunden? Ist ja auch was, was mich selber als Fan quasi eures Podcasts sehr interessiert.
Also, ich muss dazu sagen, erst einmal, wie es mit Kevin und mir zu Checkout zusammengekommen ist. Ich habe 2 Jahre, bevor ich mit Kevin gemeinsam Checkout dann angefangen habe, schon selbst gepodcastet bei MyDartCoach. Da hatten wir den Podcast Behind the Board, in welchem wir, ich sag mal, auch mehr so, ich sag mal, Teamsachen, das Team betreffend von MyDartCoach, immer auch wieder mit den Spielern als Gästen betrachtet haben. Und Kevin hat zu diesem Zeitpunkt schon Checkout gemacht. Also Kevin macht das, glaube ich, boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube schon seit jetzt über 6 Jahren mittlerweile diesen Podcast damals alleine angefangen, dann diverse Gäste dabei gehabt und dann eine Zeit lang den Podcast mit seinem damaligen Podcast-Partner Christian Rüdiger zusammen gemacht. Und dann gab es so, ich sag mal, ja, so ein halbes Jahr, wo Kevin und ich, das müsste Richtung Mitte bis Ende 2023 gewesen sein, wo Kevin und ich immer schon mal wieder so ein bisschen Kontakt hatten, Gastauftritte in den anderen Podcasts jeweils hatten und uns da immer mal wieder so ein bisschen ausgeholfen haben und gemeinsam in das ein oder andere nerdige Thema reingeluschert haben. Und dann hat es sich irgendwann Richtung Ende 2023 abgezeichnet, dass Christian Rüdiger, Kevins Podcastpartner damals, den Podcast verlassen wird, aus diversen Gründen. Und dann hatte Kevin mich irgendwann mal gefragt, ganz grundsätzlich, ob ich es mir vorstellen könnte, ob man diese beiden Podcasts nicht irgendwie zusammenwirft, dass ich quasi mit zu Checkout komme und so weiter. Und da habe ich dann erstmal ein bisschen drüber nachgedacht und dann irgendwann gesagt, okay, komm, lass uns das mal machen, lass uns das mal angreifen. Dann gab es relativ viel Orga-Planung natürlich im Hintergrund, wie man das Ganze aufstellt und realisiert. Und dann vor, ich sag mal, ja, ungefähr 1,5 Jahren bin ich quasi dann zu Checkout gewechselt und Kevin und ich podcasten seither jede Woche mindestens zweimal und werfen einen nerdigen und hoffentlich auch fachkundigen Blick auf die Dartszene und alles, was so drumherum abgeht. Und ja, ich sag mal, die Partnerschaft mit Sport 1. Es gab damals schon, als ich gekommen bin, so eine ganz informelle, lose Partnerschaft quasi zwischen Checkout und Sport 1. Und als ich gekommen bin, war das dann auch eine der Hauptanliegen, die ich quasi mitgebracht habe, wo ich zu Kevin gesagt habe, ey, komm, wenn wir das machen, dann lass uns aber auch jetzt hier, ich sag mal, das auch nochmal mit Sport 1 auf eine andere Ebene heben. Und das haben wir dann gemacht und sind da gemeinsam in dieser Partnerschaft gewachsen und ja, hat dann noch eine etwas stärkere Bindung, noch eine bessere Zusammenarbeit mit Sport 1 quasi dann bekommen.
Ist auf jeden Fall ein Partner, den sich viele wahrscheinlich wünschen würden, auch an ihrer Seite zu haben. Und ihr macht auch wirklich spannende Sonderfolgen immer wieder. Mein bestes Beispiel dafür ist vielleicht die WM-Vorbereitung, wo ihr ja wirklich Folgen macht. Ich glaube, eine Folge habe ich, glaub ich, habe sie nicht komplett gehört tatsächlich. Aber so drei Viertel, die gingen, glaube ich, 7,5 Stunden, wenn ich richtig bin, ne?
Ja, 7,5 war das Maximum. Das war die große WM-Vorschau zu allen 96 Teilnehmern, gemeinsam mit Adrian Geiler, den wir da noch mit dabei hatten im Trio. Und ja, das war auch schon ein ganz schöner Fiebertraum, muss man sagen. Also wir haben diese Folge, kann man auch sagen, nicht in eins aufgenommen. Wir haben die quasi gedreiteilt, aber schon auch zwei Teile davon an einem Tag aufgenommen und da bist du dann aber auch schon bei diesen zwei Teilen, keine Ahnung, bei 5,5 Stunden oder sowas und das natürlich auch noch gepaart mit der ganzen Vorbereitung. Also das sieht der ein oder andere vielleicht auch nicht, der nur diese Folge hört. Ich glaube, was waren es? Ich glaube, 33 oder 34 Seiten Notizen haben wir uns gemeinsam dazu vollgeschrieben, weil du ja auch wirklich alle Infos haben möchtest zu Chao Chen-Song. Wie ist der zur WM gekommen? Wie hat der in der China Premier League gespielt? Wie waren die bisherigen WM-Resultate? wie war es letztes Jahr, was wissen wir darüber und so weiter und so fort. Also das ist auch eine Wahnsinnsaufwand, mindestens das gleiche, wenn nicht sogar noch mehr in der Vorbereitung gewesen. Und das war im letzten Jahr für 96 Teilnehmer und wir wissen alle, dass in diesem Jahr die WM 128 Teilnehmer haben wird. Also das wird ein Spaß.
Ja, schon mal anmelden, vielleicht beim Guinness-Buch der Weltrekorde. Längste Podcast-Aufnahme. Nee, aber ich fand es auch wirklich von der Idee her, wie ihr die gemacht habt und die Struktur so, dass ich mir gedacht hatte, als ich sie gehört habe, eigentlich wäre das ein cooles Format im Vorfeld der WM auch für Sport 1 selbst. Also ne, auch das TV-mäßig zu realisieren, wenn zum Beispiel jetzt in dem Fall ihr drei da gesessen hättet und das alles sozusagen auch mit Bildern und Co. begleitet hättet. Da hätte man, glaube ich, gerade so für die wirklich Ultra-Dart-Fans eine sehr coole Serie machen können, so eine Woche vor der WM, dass man jeden Abend so ein, zwei Stunden quasi sendet. Also vielleicht an Sport 1, falls jemand durch Zufall zuhört, nochmal der Gedankenanstoß in diesem Jahr. Ich glaube, diese Vorbereitung und das alles, dieses Heißmachen der Leute auf die WM, die Vorfreude ist ja eh da, kann man noch viel besser sozusagen mitnehmen, auch marketingmäßig vom Sender her, als es jetzt vielleicht die letzten Jahre so gemacht wurde. Also es wird ja schon immer mehr, aber ich glaube, da liegt viel Potenzial auch schon die Wochen davor, dieses Thema zu bespielen, ne?
Ja, also mich musst du da nicht überzeugen. Würdest du mir das jetzt hier finalisiert anbieten, würde ich sagen, okay, komm, wir machen das. Also hätte ich auch Lust drauf. Also der Ball ist bei Sport 1. Und eine Sache würde ich dazu jetzt gerne nochmal sagen, wenn du hier sagst, 7,5 Stunden reingenördet und generell nerdigster Podcast und so weiter. Kevin und ich haben bei uns im Podcast immer einen Anspruch, der uns ganz wichtig ist. Wir wollen fachlich sehr, sehr tief gehen, also schon auch wirklich rein nörden. Wir wollen diese Themen aber nicht verpacken, dass die nur für Nerds sind oder dass nur Nerds die hören können, um dann hier, keine Ahnung, die 300 Leute in Deutschland abzugreifen, die am tiefsten in der Dart-Szene drin sind, sondern wir wollen die nerdigen Themen wirklich interessant und in gewisser Weise auch Mainstream-tauglich machen, dass man, ich sag mal, dieses nerdige Wissen, was die Dart-Szene bietet, wirklich so verpackt, dass sie auch der Casual-Hörer hören kann und daran merkt, Mensch, ist doch eigentlich ganz cool.
Auf jeden Fall, das schafft ihr auch. Und gerade diese ganzen Themen Next Gen und Co., da redet ihr halt auch viel über Namen, die sonst nicht so groß vorkommen, irgendwie auf der Bildfläche. Und kann man auch gerade jetzt an die Hörer von meinem Podcast hier, guckt euch das sehr, sehr gerne an, wenn ihr das nicht eh schon macht, weil viele Namen, die bei mir jetzt hier so Woche für Woche zu Wort kommen und dann quasi auch selber ihre Geschichte erzählen, die werden von euch halt auch benannt bei den Turnieren, bei denen sie sind, ne? Also wir haben ja viele Leute hier zu Gast, die Next Gen und solche Turniere spielen und bei euch kommen die Namen halt immer wieder vor und werden dann auch die Turniere ausgewertet, was ich selber ja in dem Fall nicht mache. Dementsprechend ergänzt sich das eigentlich auch ganz gut, also hört auf jeden Fall rein. Ihr sprecht auch viel über die Zukunft, beziehungsweise über ja, so Entwicklungen, Tendenzen und Co., macht da viele Analysen. Wie würdest du, wenn du jetzt die ja, Zukunft Dart Deutschland einschätzt, was würdest du sagen, muss aus deiner Sicht so am meisten passieren? Wo ist die größte Bruchstelle sozusagen aktuell? Wo ist der größte Bedarf an Veränderung?
Also, was unbedingt passieren muss, ist, dass wir aus Deutschland einen Top-Spieler bekommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, ich weiß nicht, wann du sie ganz genau senden wirst, wir haben einfach noch keinen Top-Spieler. Martin Schindler, der ist auf dem besten Weg dahin, aber es fehlt noch einiges, dass wir diesen einen Top-Spieler haben. Und ganz Darts Deutschland dürstet nach diesem einen Topspieler, nach diesem einen Zugpferd. Wir sind, das sage ich auch immer wieder, in unserer Entwicklung ungefähr 15, 20 Jahre vom Dartsboom hinter den Niederlanden hinterher. Und so langsam kommt es, dass auch die Dartszene wirklich Früchte trägt, dass wirklich viele neue Leute dazukommen, dass die Dartszene wächst und langsam auch wirklich Mainstream-tauglich wird. Das sehen wir bei den Zuschauerzahlen, bei Events, bei Einschaltquoten, bei Sport 1 und so weiter und so fort. Aber es fehlt noch dieses eine Zugpferd und das haben die Niederländer immer gehabt. Das haben sie gehabt mit Barney, das haben sie gehabt mit Michael van Gerwen und mittlerweile sind sie sogar so breit aufgestellt. Aber das hat Deutschland eben einfach noch nicht, muss man sagen. Und die Dart-Szene wächst trotzdem so sehr. Das ist eine Rolle, wo man vielleicht damals dachte, dass Max Hopp sie einnehmen könnte, Max Hopp hat auch die Dartszene in Deutschland jahrelang auf seinen Schultern getragen, muss man sagen. Aber er hat diese Rolle des absoluten Topspielers nicht einnehmen können. Die hat auch ein Gabriel Clemens nicht einnehmen können und die hat auch ein Martin Schindler noch nicht einnehmen können. Auch wenn Martin jetzt auf dem besten Weg dahin ist. Aber was wir brauchen, ist diesen einen Topspieler, der wirklich bei jedem Event auch um einen Titel in gewisser Weise mitspielt, der im Vorfeld als einen der Favoriten, Mitfavoriten, Dark Horses, was auch immer genannt wird, der immer für ein Halbfinale bei einem Major-Turnier gut ist, der im besten Fall auch in der Premier League spielt. Martin ist auf einem guten Weg dahin, aber es muss noch etwas passieren, dass das der Fall ist. Und dann kann dieses ganze Dürsten in der deutschen Dartszene, dass die Dartszene noch weiter wächst, kann dann wirklich wie durch so eine Brennzelle, durch so ein Glas nochmal wirklich ja angefacht werden und dann kann es nochmal einen richtigen Boom geben. Aber das bräuchten wir in Deutschland. Wir sind in der Breite gut aufgestellt, wir sind in der Breite auf der Tour gut aufgestellt, wir sind in der Breite abseits der Tour gut aufgestellt. Das sieht man auch insbesondere, wenn man dann ein bisschen reinnerdet und sich mal die ganzen Ergebnisse und Averages und Statistiken bei Host Nation Qualifiern oder auch auf der Next Gen anschaut. Aber uns fehlt dieser eine starke Mann ganz oben noch.
Ja, ich sehe es ähnlich. Man muss auch sagen, trotzdem, gerade weil wir die noch nicht haben, ist die Entwicklung, finde ich, noch krasser einzuschätzen in Deutschland. Also, was schon alles passiert ist ohne diesen einen Topspieler und ohne diese ganze Marketing, was da dann dranhängt, was dann ausgelöst wird. Ich habe gerade einen Artikel dazu, einen kurzen geschrieben, zu diesem ganzen Thema Zukunft, der in dem Magazin, falls ihr jetzt zuhört, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist es für euch alle noch geheim, aber ihr müsstet jetzt schon das Magazin kaufen können. Die erste Dart-Zeitung Deutschlands ist veröffentlicht, 1. August, und ihr werdet jetzt gerade in der ersten Augustwoche etwas später die Folge hören. Von daher wird der eine oder andere das Magazin auch schon in Händen halten. Und da habe ich auch gerade darüber geschrieben und habe als Fazit auch gezogen, dass aus meiner Sicht das Potenzial besteht, dass da tatsächlich in so 10 Jahren nach Fußball, was die Anzahl von Mitgliedern angeht, durchaus eine Rolle spielt als zweitgrößte Volkssportart. Also, dass es durchaus passieren kann, dass wir uns dahin bewegen, wenn ich auch sehe, was bei uns hier in Brandenburg und MacPom und so wirklich passiert in der Breite.
Also ich habe jetzt gerade keine absoluten Zahlen hier vorliegen, wie die Verteilung sind. Natürlich, wir haben immer noch einige Leute, die, glaube ich, in Tennisvereinen sind. Tennis ist schon auch stark, was sowas angeht. Wir haben auch in Deutschland schon eine große Begeisterung für den Handballsport, muss man auch sagen. Für mich, der gebürtig aus Lemgo kommt, natürlich auch ein großes Ding. Und ja, ich sag mal, Handball ist, glaube ich, in keinem Land, selbst in Frankreich und Spanien oder Dänemark, nicht so präsent, wie es in Deutschland der Fall ist. Aber ich meine, dass es letztes oder vorletztes Jahr auch irgendwie von Statista oder so irgendwie was gab, wo zumindest Darts die Sportart war mit dem höchsten Mitgliederzuwachs in Vereinen. Also ich glaube, dass man sich da schon in 10 Jahren hinbewegen kann und dann, ja, ich sag mal, hinterm Fußball ansiedeln könnte. Natürlich, Fußball, das überschattet auch noch alles, aber ich sag mal, die Zahl der Dartspieler wächst stetig und eben auch die Spieler in Vereinen. Und dazu muss man ja auch sagen, dass ganz viele Leute, die Dart spielen, ja auch gar nicht in irgendwelchen Vereinen gemeldet oder eingetragen sind. Also das ist ja gar nicht mal irgendwie so eine krasse Vereinssportart, muss man sagen. Ich meine, so wie ich angefangen habe, sich da eine Dartscheibe zu holen und erstmal 2 Jahre im Keller zu spielen und dann auch mal auf irgendwelche Turniere zu fahren, da war ich aber längst noch nicht in irgendeinem Verein gemeldet oder was auch immer. Also ich glaube, dass da die in Anführungsstrichen Dunkelziffer der Spieler noch viel, viel höher ist als die Mitglieder in irgendwelchen Vereinen.
Ja, sehe ich auch so. Da wird ganz, ganz viel auch passieren. Gerade auch durch die Querverbindung, weil ich kenne das von vielen. Ich habe auch Fußball gespielt bis 18 im Verein und so. Also, ich habe auch da meine Liebe sozusagen für andere Sportarten noch. Spiele jetzt öfter Golf und Co. Und ich sehe jetzt so, dass viele zum Beispiel, die kenne, die noch Fußball spielen und auch welche, die Handball spielen, die haben mittlerweile alle eine Scheibe in ihren Kabinen hängen und spielen nach dem Training immer noch so ein bisschen und so. Also, du hast wirklich viele. Mit Sicherheit auch in Zukunft, die so einen Hauptsport haben wie Fußball, Handball, Tennis und Co., aber dann nebenbei trotzdem mal aufs Dart-Turnier fahren oder irgendwo in der Mannschaft spielen, weil es quasi nicht so viel Raum einnimmt, wie der andere Sport, gerade vom Zeitaufwand, vom Hinfahren irgendwo. Du brauchst eine Mannschaft. Beim Dart ist ja alles entspannt organisierbar für dich selbst. Also da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Aber dann lass uns mal weggehen von dem großen Thema Deutschland hin zum Thema eurer persönlichen Ziele und eure eigenen Entwicklungen. Du bist, wie gesagt, unternehmerisch tätig. Du wirst dir da viele Gedanken machen, wo du hin möchtest mit den Unternehmen und auch persönlich. Wenn du dir jetzt so guckst in die konkrete Zukunft, die nächsten, ja, 1, 2 Jahre, welche Ziele gibst du da so, die du benennen würdest?
Das ist eine gute Frage. Also generelles Wachstum werde ich jetzt hier nicht nennen, weil das wäre einfach zu allgemein. Aktuell, ja, ich sag mal so, ich würde gerne, wenn ich es jetzt konkret formuliere, ich würde gerne mit der MyDartCoach Championship noch weiter wachsen wollen. 1024 Spieler wäre für mich auch wieder so eine magische Marke, die es zu durchbrechen gelten würde. Und vielleicht kann man das ja im nächsten Jahr schon angreifen, vielleicht dann in 2 Jahren. Du hast ja gesagt, 1 bis 2 Jahre darf ich hier nennen. Noch eine Marke, die ich gerne durchbrechen würde, das wären bei der App die 100.000 Nutzer der MyDartCoach App. Wir stehen aktuell kurz davor, vor den 100.000 Nutzern. 100.000 Nutzer wäre dann, ich sag mal, ja, das große Ziel, was es zu durchbrechen gelte. Im Management würde ich gerne natürlich noch weiter wachsen. Gar nicht unbedingt, dass man die ganz breite Masse super viele Spieler hat, aber ich hätte gerne noch mal so, ja, vielleicht ein, zwei Spieler, bei denen es auch richtig gut läuft, die man da betreut, die man auf ihrem Weg mit weiter begleitet. Und ja, ich sag mal, natürlich würde ich auch gerne noch mit dem Checkout-Podcast weiter wachsen. Ja, und da auch in der Partnerschaft mit Sport1 noch weiter wachsen. Also das wären jetzt so die Ziele, die ich hier für MyDartCoach nennen würde.
Drücke auf jeden Fall die Daumen weiterhin und glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg und macht auch sowohl du als auch dein Team im Hintergrund einen sehr wichtigen und guten Job für Dart Deutschland, weil gerade diese Projekte wie so große Turniere und Co. dann auch als erster mal den Mut zu haben, der solche Sachen umsetzt, das ist natürlich was sehr Wichtiges. Und wenn du von 1024 redest, dann ist man natürlich irgendwann schon wirklich in dem Bereich, wo man auch mit den niederländischen großen Turnieren der WDF und Co. In einer Reihe irgendwann spielt. Und da fehlt natürlich in Deutschland noch so ein bisschen was. Und wenn ihr diesen Part quasi ausfüllen würdet, würden sich, glaube ich, alle in Deutschland aus dem Amateursport sehr freuen.
Ja, also bis wir dann wirklich ganz oben anklopfen, gerade wenn du jetzt auch noch die WDF in den Raum schmeißt, also spielst du wahrscheinlich auch auf die Dutch Open an. Also da haben wir, glaube ich, über mehrere Kategorien verteilt 7.000, 8.000 Spieler an einem so einem Wochenende vor Ort. Das ist dann eine Kategorie, da bedarf es noch ein paar Jahre und noch ein bisschen Entwicklung, bis wir da hinkommen. Das ist dann auch wirklich nochmal ein ganz anderer logistischer Aufwand. Aber wer weiß, ne? Sag niemals nie.
Ich würde es euch auf jeden Fall zutrauen, sagen wir mal so. Micha, wir sind von der Zeit schon wieder kurz vorm Ende. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Impulse und Aspekte, die ich mitnehmen werde aus der Folge und auch viele Zuhörer, denke ich. Und auch sehr spannend, mal die Hintergründe so zu hören, die man sonst so als Fan eurer Unternehmen und Podcasts nicht so mitbekommt. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich als letzte Frage quasi das Wort übergebe. Und nochmal sage, wenn du dich selber treffen würdest, jetzt ganz am Anfang, als du in deinem Fall jetzt angefangen hast mit den Unternehmen und so in den Dartsport richtig reinzukommen, welchen Tipp würdest du dir aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Da erwischst du mich tatsächlich jetzt ein bisschen aus dem Kalten. Ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ich glaube nicht, natürlich, man hat nicht alles richtig gemacht und nicht jede Entscheidung im Detail jetzt, die man getroffen hat, war die richtige Entscheidung. Und sicherlich gäbe es bessere Entscheidungen, sicherlich, ja. War nicht immer jede Wahl die richtige, aber im Großen und Ganzen von der Herangehensweise und sowas würde ich mir vielleicht sogar dazu raten, das relativ wieder genauso zu machen, weil ich finde, es ist immer, es gibt da so, ich sag mal, ein interessantes Beispiel oder ganz kurze Geschichte oder sowas, wo ich sag mal, da zig Manager zusammenstehen und so weiter und sich überlegen, wie man was machen könnte und das kann man ja nicht machen und das kann man nicht realisieren, weil das nicht ist zu teuer und zu viel Aufwand und wir wissen gar nicht, wie das geht und ist zu schwierig. Und irgendwann kam einer, der nicht wusste, dass es unmöglich ist und der hat es einfach gemacht. Also das heißt nicht, dass derjenige das dann alles richtig macht oder dass das alles, wie man es macht, dann richtig ist. Aber es geht immer darum, erstmal zu machen. Also da wäre ich jetzt schon fast wieder bei einem Stromberg-Zitat. Aber einfach, ich sag mal, die Initiative zu ergreifen, und was zu machen. Also wenn du eine Idee hast, dann setz sie doch einfach um. Vielleicht ist sie nicht perfekt. Vielleicht War unsere App am Anfang, also ich streiche das vielleicht, war unsere App am Anfang, war die My Dart Coach App am Anfang perfekt? Nein. Hatte sie viele Fehler? Hatte sie Sachen, wo wir Sachen noch ausbessern mussten? Auf jeden Fall. War unser Management am Anfang perfekt? Nein. Ist es jetzt perfekt? Auch nicht. War die erste Auflage der My Dart Coach Championship absolut reibungslos? Nein, war sie nicht. Waren die ersten Podcast-Aufnahmen reibungslos? Alles inhaltlich korrekt? Hat man sich da nie versprochen? Überhaupt gar nicht. Ja, ist es jetzt so, nein, ist auch nicht so, sind auch noch genügend Schnitzer drin und so weiter. Aber es geht immer darum, erstmal, ich sag mal, was zu machen und wenn man eine Leidenschaft hat für was, dann anzufangen und wenn es auch nur im Kleinen ist, wie man da Bock drauf hat und so weiter, solange man diese Leidenschaft daran nicht verliert, einfach erstmal zu machen.
Sehr, sehr schöner Aspekt. Nochmal am Ende schließe ich mich sehr gerne an. Das kann man vor allem auch auf alles im Leben übertragen. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal beim Dart sich die ganze Sache anguckt, ist es ja auch so, dass keiner würde sich jetzt 100 Videos angucken online, wie der perfekte Wurf wird und erst dann ans Board gehen und dann direkt treffen, alles Triple 20, sondern du wirst dann trotzdem nichts treffen. Das heißt, du musst sowieso immer diesen kalten Sprung machen, immer anfangen. Und durch das Machen kommen dann erst die richtigen Erkenntnisse. Und das habe ich in meinem Leben auch an sehr vielen Stellen schon erfahren, nicht nur im Unternehmerischen, sondern ich glaube, das kann man immer wieder übertragen, dass diese unperfekt starten. Ich glaube, es gibt so irgendeinen Bestseller, der so heißt, tatsächlich, wo es darum geht, dass dieser Perfektionismus, den wir oft so in uns haben, oftmals sehr hinderlich ist, um Sachen dann wirklich zu realisieren. Ne? Alles klar, Micha. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. An die Zuhörer an der Stelle noch eine kleine Aufgabe. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre das sehr schön, wenn ihr 5 Sterne hier beim Podcast dalasst und danach auch direkt zum Checkout-Podcast nochmal rüber. Auch da ein Follow dalassen und auch da die 5 Sterne. Tut euch nicht weh, hilft uns aber sehr weiter. Und dann sage ich schon mal Good Darts und übergebe die letzten Worte an dich, Micha.
Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Einladung, bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören, bin natürlich auch froh drum, wenn ich dann vielleicht den einen oder anderen bei Checkout mal wieder als Zuhörer mit dabei habe, wenn ich vielleicht auch den einen oder anderen von euch bei der My Dart Coach Championship in diesem, im nächsten Jahr oder wann auch immer sehe. Und ja, vielen Dank und ich schließe mich dem Good Darts an.
Rising Darts.
Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.